Typ. Okay, 1. Thessalonicher 2. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen, unter viel Kampf. Eine Vorgeschichte kann man in der Apostelgeschichte lesen. Bevor Paulus, Silvanus und Timotheus nach Thessalonicher kamen und dort eine Gemeinde gründeten, waren sie in Philippi, sind bei den Philippinen. Nee, na gut, keine Bezeuge. Und dann gab es aber dort Probleme, denn die kamen echt gut an mit dem Evangelium dort. So, die Leute kamen in Scharen und haben sie zugehört, haben sie gehört und so, und nur da ist so eine Wahrsagerin hinter denen hergelaufen, die ihren Herrn viel Geld gemacht hat, steht da in der Apostelgeschichte. Also das bedeutet, die war ziemlich gut in ihrem Job. Und viele sind dorthin gekommen, um ihre Zukunft oder irgendwelche Antworten zu bekommen. Die Frau war besessen, war nicht Gottes Kraft, die da wirkte. Und jedenfalls rennen die drei Chaoten hier durch die Stadt und erzählen das Evangelium. Und die Wahrsagerin rennt die ganze Zeit hinterher und sagt so: Das sind die Verkünder des wahren Gottes, und sie haben die wahre, freudige Botschaft oder errettende Nachricht. Hört auf sie, so. Ne? Und das hat die mehrere Tage gemacht. Und da diese Frau ziemlich viel Einfluss hatte, haben die Leute geglaubt und sind noch mehr in Scharen da zu Paulus gekommen und so. Das Ding war nur, dass dann da steht, irgendwann ging es Paulus halt echt auf den Zeiger. In meinen Worten, und hat sich umgedreht und hat gesagt, im Namen Christi, hau jetzt ab aus der Frau. Ja? Und der Geist, der Dämon, muss fliehen. Die Frau ist arbeitslos. Ihre Herren haben keine Einnahmequelle mehr und werden richtig sauer. Und machen Tumult in der Stadt. Und so kommen die Leute von der Stadt und hier die Regierung wird eingeschaltet, die fangen an zu sagen, ja, und hier, die haben eine verheerende Botschaft und so, sie wollen beten nicht mehr unseren König an, sondern wollen, dass die Leute einen anderen König anhören, Jesus und so weiter und so fort, verdrehen also wieder alles Ja, und wenn es ums Geld geht und um Macht und Einfluss, ist ja die Welt nicht so zu spaßen. Ne? Von daher kommen sie und peitschen Timotheus, Silvanus und Paulus aus. Nackt. Mit Stöcken. Und dann kommen sie misshandelt und mit offenen Wunden ins Gefängnis. Und es wird dunkel. Es wird Nacht. Und auf einmal fangen sie an, in ihrem Wunden, in dem Dreck dort Gott zu loben. Sie fangen einfach an zu singen. Ich weiß nicht, was sie da gesungen haben, aber jedenfalls waren es Lobpreislieder, wo jeder mitsingen konnte und einstimmen konnte. Und sie fingen an und priesen dort Gott, und auf einmal kommt ein riesiges Erdbeben und die Türen gehen auf. Der Kerkermeister kommt zu Bewusstsein und denkt sich: Scheiße, oh Mann, die sind abgehauen, die Türen sind offen. Und ich bin eingepennt, was ist los? Und fängt an zu heulen da, und dann Paulus beruhigt ihn und sagt so in der Dunkelheit: Hey, mach mal das Licht an, wir sind alle hier, keine Angst. Ja. Er macht das Licht an, er sieht, alle sind da, und nimmt sie zu sich mit nach Hause, was ich natürlich als erstes gemacht hätte. Und kommt mit der entscheidenden Frage: Hey, wie kann ich und mein Haus errettet sein? Durch Jesus. Und das ganze Haus kommt zum Glauben. Und Petrus und die ganzen Gefangenen kommen wieder zurück in den Kerker, und am nächsten Tag werden sie freigelassen. Ist schon interessant, als ich das so durchgelesen habe, so wie Gottes Wege manchmal so sind. Ja. wie er die Welt benutzt, um von sich zu zeugen, wie er auch die Dämonen benutzt, um von sich zu zeugen, wie er die Natur benutzt, um sein Zeugnis noch größer zu machen. Und von dem nächsten Tag an machen sie sich dann weiter, weil sie in der Stadt nicht mehr willkommen sind, und kommen nach Thessaloniki oder wie man auch immer, Thessalonien, ich weiß nicht, wie man das einzeln ausspricht. Und so sind sie jetzt hier und verkündigen das Evangelium und es wird angenommen von vielen. Sie gehen dreimal zu drei Sabbaten, sind nicht lange hier, aber in drei Sabbaten steht da, hat Paulus in der Synagoge geredet zu den Juden. Und die wurden richtig sauer, weil die Leute sind zum Glauben gekommen und haben an diesen Jesus Christus geglaubt und ihr Leben hingegeben. Und er fängt an, die Schrift zu erklären durch Jesus, durch seine Person. Und die Juden fangen an, dort richtig Tumult zu machen und es ihnen schwer zu tun. Und ich muss halt hier überlegen, wie verkündigen wir das Wort, das Evangelium? Ja. Ich meine, ihre Mission war, rumzulatschen und Leuten in jeder Stadt, in der sie hinkommen, von Jesus zu erzählen, von dieser rettenden Botschaft, dass der Schöpfer wieder Frieden haben möchte mit seiner Schöpfung, dass sie nur Jesus annehmen brauchen, um das zu haben, dass Gott selber bezahlt hat, weil er weiß, dass der Mensch nicht bezahlen kann. Und hier kommen jetzt die drei Chaoten und mit Hingabe und Leidenschaft. Und als sie weg sind von Philippi, die waren immer noch voller Wunden, ne? Und Narben. Also Narben noch nicht, aber voller Wunden und Blut. Und die sind bestimmt gehumpelt, voller Bandagen, hatten bestimmt etliche Schmerzen. Hast du schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn jemand mit einem Rohrstock richtig vermöbelt wird? So, da platzt alles auf. Das sind innere Verletzungen zum Teil. Und so mit dieser Schwachheit, mit diesen Wunden kamen sie halt einfach in die nächste Stadt. Ja. Voll zerrissene Klamotten, dreckig, und trotzdem kommen die Leute zum Glauben. Trotzdem stehen sie da und bejammern sich nicht selbst, sondern loben und preisen. Mit Freude, was Gott alles tut und wie er sie benutzt. Ja. Ist eine ganz andere Einstellung zu uns Christen heute, die so verwöhnt sind. Ja. Wenn Gott mich irgendwo in die Stadt stellt, dann muss ich wenigstens Charisma haben oder hübsch sein oder gut reden können oder vielleicht wenigstens eine Gitarre dabei und singen können oder ein paar Evangelien zum Verteilen oder ein paar Flyer, die vorbereitet sind oder ein Grillen, das man zum Barbecue einlädt oder irgendwas. Ne, aber halt was, wir investieren so viel Zeit in dieses Äußerliche. Und heute der Text soll uns zurückbringen zu dem, wie haben die Apostel evangelisiert. Ja. Und da geht es nicht um Äußerlichkeiten. Hier kommen Penner in die Stadt rein mit nichts außer Wunden. Ja. Und bringen eine ganze Stadt zum Blühen. Und nicht nur die Stadt, sondern die ganze Umgebung. Haben wir letzte Woche gesehen. Und das Evangelium geht raus durch die Thessalonicher. Bis nach Mazedonien und sonst wohin. Und obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott. Lass uns das mal weiterlesen. Vers 3. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie mit listigem Betrug. Jetzt kommt so eine Liste, wie sie das Wort nicht predigen. Fangen wir an. Unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum. Paulus weiß genau, vom was er redet. Und es ist nicht verdreht, sondern er ist überzeugt von dem, was er bringt. Es ist nicht nur eine Geschichte, es ist nicht nur Verdrehtheit, sondern er bringt die Wahrheit zu den Leuten mit unlauteren Absichten. und ohne listigen Betrug. Sondern wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so redeten wir auch. Nicht als solche, die dem Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Für mich ist das eine Riesenherausforderung immer. Und für mich eine neue Erinnerung, gerade jetzt in den Zeiten, wo so viele Leute hierher kommen und offen sind, so viele Leute herkommen, die gottlos sind, aber denen ich erzählen kann, denen ich verkündigen will, wie ich diesen Menschen entgegentreten soll. Und ich merke, dass dieses Menschen gefallen wollen, ist wie Unkraut, ist wie Pest. Paulus kommt an und er sagt, ist mir egal, ich verkündige ohne List, ohne Betrug, sondern ich verkündige ganz klar so, wie ich es empfangen habe. So, wie es mir anvertraut worden ist. Und ich verkündige, ohne mich schön zu machen oder hübsch zu machen, ohne dem Menschen gefallen zu wollen, ich verkündige es genau so, wie ich bin. Ja. Weil Gott mich so erwählt hat und berufen hat, das Evangelium zu verkündigen. Ich muss kein anderer Mensch sein oder ein besserer Verkündiger, als Gott erwählt hat. Gott hat mich erwählt, so wie ich bin, und so als schwaches Gefäß gehe ich raus und trage das, was er mir gibt, zu den anderen. Ob ich gefalle oder nicht, ist egal. Ja. Und das ist eine wichtige Botschaft, eine Herausforderung. Weil ich merke, ich will den Menschen gefallen. Ich will, dass die Menschen mit mir reden und mir zuhören, was ich glaube, aber ich möchte, dass die Menschen gut über mich reden, dann im Nachhinein, wenn ich nicht mehr da bin. Gut über mich denken. Ja. Aber bei Paulus ist das anders. Er erzählt, wovon er überzeugt ist, und entweder gefällt er den Leuten oder gefällt ihn nicht. Ist egal. Entweder hassen ihn die Leute oder sie lieben ihn. Entweder fühlen sich da hingezogen und akzeptieren und nehmen für sich selber auch an, die Botschaft, die er bringt, oder sie ignorieren es und lästern darüber. Ist egal. Wenn oder. So kein Zwischending. Er kommt unverblendet und ehrlich mit dem Evangelium. Einfach. Und er selbst ist da offen da. Ja, und das ist herausfordernd. Und ein Segen ist es, wenn du Menschen nicht gefallen willst. Ich sehe die ganzen Teenies, ich nenne es mal so, sind Studenten, ich weiß, aber denken immer noch wie Teenies, in meinen Augen, viele. Und fangen an, erwachsen zu werden. Und es geht nur um Schönheit und um Kult, um Fitness, um Körper, um schicke Sachen und tolle Partys, um große Kontakte und Leute feiern und Freude und was auch immer so. Und es ist halt nur Ego. Ne? Nur Selbstbezogenheit und Aufgeblähtheit. Und ich selber fühle mich ja auch wohler bei Leuten, die echt sind und ehrlich. Und wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich jetzt verschönern, um akzeptiert zu sein. Ich muss mich aufblähen oder irgendwie meine großen Taten und das, was ich gut kann oder so, oder wo ich weiß, das kommt an, vorzeigen muss, damit die Leute mir zuhören. Ja. Die Liebe bläht sich nicht auf, sagt Paulus im ersten Korintherbrief. Die Liebe tut nicht groß. Ja. Sie ist demütig und einfach. Wenn ich uns so angucke, uns Christen weltweit so, wie wir gerade das Evangelium rausbringen oder die Gemeinde für die Welt sichtbar machen, zeigen wollen, wie wir unser Banner für Jesus, ne, das ist voll eine LED-Schrift. Es muss bunt sein und es muss fetzig sein. So, du stehst da draußen und bist eigentlich gar kein Evangelist mehr, sondern ein Showmaster, ein Unterhalter, ein Zirkus. Und jetzt nicht falsch verstehen, es gibt Werkzeuge, das Evangelium zu bringen, und in der Zeit heute ist es halt so, weil die Leute sind konsum- und unterhaltungssüchtig. Aber es muss nicht sein. Ne? Und ich bin dankbar, dass Gott mir das irgendwie von Anfang an mir persönlich aufs Herz gelegt hat, ich will kein Clown. Du musst nicht mein Clown sein oder mein Musiker. So, den die Leute anbeten, wo sie sagen, oh, das ist eine schöne Stimme. Oder, oh, das hat mich aber jetzt angesprochen, haben sie aber schön gemacht, so ihre, nicht Pantomime hier, wie heißt es, ihr Theaterstück oder was auch immer. Ja. Ich muss auch nicht anfangen, meine Lebensgeschichte so zu formulieren und umzubauen, sodass es jedem ins Herz geht, als ob ich ein Buch schreibe. Ich kann einfach rausgehen, so wie ich gerade bin, und anfangen zu erzählen, wer Jesus ist. Und das muss uns klar sein. Es ist nicht wichtig, ob, wenn wir von Jesus erzählt haben und wir gehen von den Menschen weg, ob sie sich an uns erinnern. Und an unsere schönen Worte und wer wir sind, sondern es ist wichtig, dass sie sich an Jesus erinnern. Wie schön er ist und was er für schöne Worte hat. Ja. Dieses selbstzentrierte Leben ist das, was einfach nur uns behindert. Und die Christenheit ist behindert heute. In der Masse gesehen ist die wahre Kraft nicht mehr im Wort, in der Verkündigung vom Wort, sondern die wahre Kraft liegt beim Menschen, bei unseren Gaben und Talenten. Ja. Das Problem dabei ist nur, wir machen eine Riesenshow, wir laden die Leute ein, wir haben die neueste Musik, wir haben die Kraft auf talentierte, charismatische junge Leute, die das Evangelium so verkündigen, dass es anspricht. Wir haben vorgefertigte, tolle Predigten, wo die genau so gezielt sind, dass Menschen sich damit identifizieren können und sich angesprochen fühlen und blasen. Das Ding ist halt nur, die Menschen kommen nicht wegen dem Evangelium dann zum Gottesdienst, sondern sie kommen wegen der Verkündigung dieses Konstrukt. Ne? Wegen den Werkzeugen kommen sie. So, und da liegt nämlich das Problem, das du weltweit siehst, wenn es größer wird, dass die Christen sich immer mehr einfallen lassen müssen, eine Show zu machen und die Show zu halten, sodass die Leute nicht gelangweilt werden, sondern dranbleiben, zur Gemeinde zu kommen, zur Gemeinschaft. Wie viel einfacher ist es da, wenn du rausgehst als der, der du bist? Und selbst wenn du dich richtig toll findest, die meisten tun es nicht. Ne? Wenn du einfach so rausgehst, wie du bist, und einfach nur Jesus verkündigst, dann hast du nämlich nur zwei Sachen, die du erlebst. Entweder lachen die Menschen, oder sie lachen nicht, aber sagen, ja, schöne Geschichte. Oder die Menschen sagen, davon will ich mehr hören. Das macht Sinn. Und du bist fein raus, so wie Petrus, nee, wie wer auch immer das geschrieben hat, im Hebräerbrief schreibt, ob sie nur glauben oder nicht, ist nicht meine Sache. Ich bin Wohlgeruch für Gott, weil ich verkündige. Die einen nehmen die Wahrheit nun mal an, die anderen nicht. Und das macht es mir ziemlich einfach und leicht. Aber das Ding ist, ich muss verkündigen. Und ich kenne diese Menschenfurcht in mir. In manchen Kreisen ist es mir egal. Da habe ich keine Menschenfurcht, da habe ich keine. Da ist mir egal, ob die mich jetzt mögen oder nicht, mich wiedersehen wollen oder nicht. Ich verkündige einfach, gerade wenn du im Urlaub bist, ne? Du benimmst dich eh anders, weil du weißt, die sehen dich eh nie wieder. Ne? Wenn ich auf Missionsreise bin, ich weiß, ich komme nicht mehr nach Kosovo, hier rede ich einfach über Jesus, bumm, ist mir egal, ob die mich auslachen. Ne? Aber zu Hause finde ich es halt so schwer. Ne? Der Prophet in seiner eigenen Stadt ist nichts wert. Ne? Aber gerade hier in unserem Wirkungskreis müssen wir evangelisieren und Licht sein, ein Zeugnis geben. Und das ist schwer, weil da ist halt meine Menschen, mein Ego. Ich möchte geliebt sein und akzeptiert sein. Ich möchte nicht verachtet sein, sondern ich möchte nicht Menschen gefallen, aber trotzdem will ich Menschen gefallen. Und da kann halt der Satan ansetzen als Werkzeug, und mein Evangelium, was ich verkündigen will, schwach machen. Indem ich anfange, das, was ich eigentlich sagen will, so einzupacken, dass es gar nicht mehr laut ist und klar ist. Oder ich Sachen wegnehme, weil ich weiß, das gibt jetzt Anstoß, und ich hebe Dinge hervor, wo ich weiß, das hören Menschen gerne. Oder damit habe ich keine Probleme. Und schon fange ich an, ein Evangelium zu bauen, das dazu da ist, den Menschen zu gefallen. Aber das Evangelium soll den Menschen gar nicht gefallen. Die Wahrheit Gottes soll nicht gefallen, außer bei denen, die berufen aus der Welt sind. Das Evangelium ist ein Anstoß. Jesus ist gekommen als Eckstein. Und die Leute rampeln dran und tun sich weh, weil Jesus Ecken hat. Nur wir Christen, wir machen aus diesem eckigen Stein halt schnell eine Kugel. Versuchen alle Ecken wegzumeißeln, so dass man überhaupt nirgendwo mehr anecken kann. Ne? Nur das nimmt die ganze Kraft weg. So, und das ist eben das, was wir lernen müssen, uns selbst zu sterben, Jesus zu leben. Jesus hat gesagt, sie werden euch hassen, aber wenn sie euch hassen, dann nicht wegen euch, sondern wegen mir in euch. Und wenn die Leute mich nicht hassen, dann weiß ich, dass ich nicht genug Jesus bringe. So, weil sie mich hören und sehen. Und mich hassen sie nicht. Ich kann ein ganz netter Kerl sein. Ich komme eigentlich mit fast jedem klar. So, ich bin kein Eckstein persönlich, weil ich versuche rund zu sein und jedem es geschmierig zu machen, so dass ich gefalle. Weil es mein Leben auch viel einfacher macht. Und es ist nicht falsch. Paulus sagt ja, haltet mit jedem, wenn es geht, Frieden. Ich soll ja auch kein Kriegsstifter sein, sondern Friedensstifter. So, aber wenn ich bereit bin, das Evangelium zu verkündigen, dann muss ich mir auch klar sein, ja, das wird der Masse nicht gefallen. Ne? Und Jesus ist ein Anstoß. Und wir alle haben uns gestoßen an ihm und verletzt. So. Ne? Und da ist eben der Punkt, was machst du denn? Baust du auf, wenn du zerbrochen bist, so, oder versuchst du, diesen Stein zu meiden, so, und heilst dich selbst, ne, und baust deinen eigenen Tempel daneben. So. Paulus hat sich entschieden, hat gesagt, so für mich, Petrus, Paulus auch, nee, Paulus, Petrus auch, ist egal. So. Jedenfalls, Paulus, Silvanus und Timotheus, die stehen hier und die haben es echt schwer. Und da das Evangelium zu verkündigen, das hat ihnen eine Menge gekostet. So. Und das Evangelium weiter zu verkündigen, trotz Krankheit und Schmerzen, ist kein Hindernisgrund für sie. Für sie ist es Freude. Weil sie sehen, wie Gott wirkt. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Hier stand in Vers 4 noch was Wichtiges, sondern so, ach so, nee, das habe ich. Vers 5. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gottes Zeuge. Noch das ist wichtig. Wie, ich möchte ja den Menschen Jesus bringen. Wie soll ich das machen? Ja. Und ich kenne das, Sekten tun das, aber auch weltlich und liberale Christen tun das, Schmeichelworte, ne? Und verblümt. So. Du erfährst eigentlich erst, was sie wirklich wollen, wenn du mittendrin steckst. Ne? Und ich habe mich immer so geschämt, so wollte ich Jesus nie bringen. Ich will nicht rausgehen in die Welt und irgendwie einen Jesus dort anbieten, erstmal. Weil ich listig sein will wie die Schlange, so, wo die Leute sagen, oh, das ist ja toll. Ne? Wenn ich zu den Leuten gehe und das Evangelium verkündige, dann erzähle ich denen meistens, wenn es dazu kommt, also wenn jemand sagt, oh, ich will mich entscheiden, was mehrmals passiert ist im Gespräch, so, erzähle ich aber gleich auch noch den Rest der Story. Ne? Das wird dich alles kosten. Diese Entscheidung zu treffen, das macht man nicht leichtfertig. Du gehst jetzt nach Hause und denkst darüber nach. So, weil Jesus wird dich zerschmettern und dir ein komplett neues Leben geben. Der will nicht mehr dein altes Leben haben, sondern der will dich reparieren und der will dich benutzen. Dein ganzes Leben, Denken und Fühlen wird umgedreht. So, es wird besser und es wird Frucht bringen und Segen sein, aber es wird auch schwer sein und Reibung. Dieser Weg, den Jesus geht und du nachgehen willst, so der ist sehr schmal und steinig und der ist echt schwer manchmal. Und die Last, die du jetzt trägst, so, die ist vielleicht schwer. Die nimmt dir Jesus und er gibt dir eine leichtere Last, aber die Last, die er dir gibt, bringt dich trotzdem immer wieder auf die Knie. Jetzt läufst du auf dem breiten Weg, so wie du willst, aber wenn du Jesus nachfolgst, kommt der Feind und du hast dann einen Feind. Weil dein Feind jetzt ist nur Gott. Und der ist gut gesinnt für dich. Aber dem Feind, den du hast, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest und ihm nachfolgst, der mischt sich ein und der will nichts Gutes für dich. So, der will, dass du fällst und wieder auf den breiten Weg gehst. Ja. Jesus Christus nachzufolgen ist eine Entscheidung, die wirklich zum Tod führt. Ja. Und Jesus ist für mich gestorben am Kreuz, damit ich sterbe. Und Jesus ist auferstanden, damit ich auferstehe zu einem neuen, nämlich ein Geschöpf mit seinem Schöpfer. Das ist ein neues Leben. Ja. Jesus hat es gesagt zu diesem Pharisäer, der alles getan hat, um zu gefallen und Gott zu gefallen und den Menschen zu gefallen und der sich hart gegeißelt hat. Das mussten Pharisäer, um alle Gesetze zu halten und so weiter. So ein Verzichten auf ihren Luxus und bla. So ein, ne? Aber Nikodemus kommt und fragt so, was muss ich tun, um errettet zu sein? Und Jesus guckt ihn an und er sagt, hey, Nikodemus, du musst von Neuem geboren sein. Ohne das geht's nicht. Ja, und der kapiert es nicht. Er fängt an zu lachen und sagt, Jesus, von Neuem geboren soll ich nur mal meine Mutter kretteln. Oder was? Das geht doch gar nicht. Also, nee, du musst von Neuem geboren sein. Und da hat es noch geschnackt, denke ich. Ja, was es bedeutet. Der, der du bist, bevor du zu Jesus kommst, ist nicht mehr der, nachdem du ihm begegnet bist und dich für ihn entschieden hast. Ja. Aber auch, das muss uns ernst sein, aber auch die Verkündigung von dem muss ernst sein. Ja. Und ich habe Christen im Nachhinein erlebt, weil ich mit ihnen auf der Straße war, evangelisieren und die hatten so viel Angst, weil sie Menschen gefallen wollten. So viel Angst, dass diese Menschen nicht errettet werden, wenn sie jetzt einfach direkt sind. Ne? Und sie kommen und sie schmeicheln, reden drumherum, reden bunt und im Endeffekt so ein Wohlfühl-Ding. Die Leute fühlen sich dann wohl und schön und gut, aber es verändert sich nichts. Und die zweite Sache, die dabei entsteht, wenn ich nicht klar rede, so wie es ist, sondern mich schäme für Christus, was es im Endeffekt ist, dass die Leute nicht, obwohl sie das Evangelium hören, werden sie nie wirklich hören, dass es noch einen anderen Weg gibt. Man muss sich ja entscheiden können. Und wir sind die, die die Entscheidung bringen. Und dazu müssen die Menschen sehen, dass das so funktioniert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Nachfolger Christi sind als Vorbild. Dass wir Licht sind und Salz sind in unseren Dings, weil sonst die Menschen Christus überhaupt nicht erleben. Und das ist auch für mich eine Herausforderung, dann aufs Neue jetzt wieder, und ich will das intensiver angehen, bewusster wieder angehen, dass es total egal ist, ob die Leute hier denken, es ist eine Sekte oder ich spinne oder sonst irgendwas, dann kommen die halt nicht mehr. Ja, aber dafür sind noch andere da, die sagen, oh, das finde ich interessant. Es ist ein Ausweg, es ist ein wirklich anderes Leben, eine wirklich andere Denkweise. Und du siehst es ja, es kommt an, weil der Feind schämt sich nicht. Ja. Warum gehen so viele Christen in diesen Yogakurs und Meditationskurs und fangen an, irgendwie über Buddha zu forschen und seinen verrückten Weg da zu nehmen? Ne? Fangen an, das Tier höher zu stellen als den Menschen. Ne? Und du kannst es sehen, bei den Leuten, die da extrem sind, zum Beispiel beim veganen Essen und so, die haben so einen Hass auf die Menschen, aber die Tiere werden richtig angebetet. Und die Insekten. Ne? Ich kann ja ein Bienenvolk nicht aus hier als Sklaven halten, so, die mir Honig produzieren. Das geht doch gar nicht. Ne? Und das ist krass, weil letztens war wieder eine Geschichte in den Nachrichten, da war einer, der hat seinen Hund getreten oder so. Ne? Und die Veganer sind aufgestanden und wollten ihn umbringen. So, die wollten den umbringen, weil der seinen Hund getreten hat. Weißt du, das ist für mich einfach, ich finde das ja, das ist nicht gut, ein Tier zu quälen. Die Leute gehören bestraft oder so, ist in Ordnung, ne? Die sollen ihre Konsequenz tragen, aber dass menschliches Leben so wenig wert ist in den Augen, ja? Obwohl sie ja das Leben so hoch halten, so, es ist alles verblendet und krank und wirr. Ja. Aber die Menschen suchen das, sie wollen sich entscheiden, sie wollen Sicherheit, sie wollen für was kämpfen, für was einstehen und, und ich will so für meinen Christus einstehen und für die Wahrheit. So, weil ich will nicht verblendet Christus bringen, sondern ich will, dass die Menschen eine Chance haben, sich zu entscheiden für oder gegen ihren Schöpfer. Dafür bin ich da und du. Ja. Und ich habe so viele Christen erlebt, die nicht Christus leben und so ein schlechtes Zeugnis sind. Und die Gottlosen sehen das und sagen, na, das interessiert mich nicht, guck mal, die Christen. Das ist peinlich. Ja, sind schlimmer als die Welt. So. Das ist eine Schande, aber deswegen ist es trotzdem nicht schlimm, weil Jeder Einzelne für sich muss ein Zeugnis und Licht sein in seinem Wirkungskreis, und so kommt auch ein gutes Bild von Christus durch. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Und die Irrlehrer sind gekommen. Es waren so viele Wanderprediger in der Zeit, die sind einfach durch die Städte gerannt und haben davon gelebt, haben ihre Ansichten da gepredigt, so, und wurden dafür in die Häuser genommen, haben Geld bekommen, haben Essen bekommen, ne, konnten umsonst pennen. Kenne ich auch einige solche Penner, die waren ja auch schon. Ne? So ein, die einfach sich parasitär sind, sondern einfach nur an sich denken. Alle ausnutzen, alle offenen Türen nutzen und das bisschen Gute, das es hier noch in der Menschheit gibt, so ein, für sich in Anspruch nehmen. Ne? So ein, auch Paulus, wenn der da hinkam, ging es nicht um ihn. Ich komme, um euch zu segnen. Ich komme, um euch zu beschenken. Ich werde noch mehr arbeiten, noch mehr tun, um das tun zu können. Damit ich dem nicht im Weg stehe, weshalb ich hier bin, warum ich hier bin. Ich komme nicht mit Habsucht, es geht nicht um mich. Gottes Zeuge, wir haben euch nicht Ehre von Menschen gesucht. Weder von euch, noch von anderen. Obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Die kamen als einfache Männer, so wie Jesus. Jesus war der, der sich zu Sündern gesetzt hat. Die Pharisäer waren die, die sich von Sündern ferngehalten haben. Ja. Und deswegen kommen sie auch immer wieder, und Jesus ist ein Anstoß, weil das, was er tut, das können sie nicht. Das kommt nicht in ihrer Theologie vor. Da ist ein Typ, der aussieht wie ein ganz normaler Typ, und trotzdem nimmt er den Anspruch Messias und König und Gott. Und dieser Messias, auf den alle warten, dieser große König und Regent, so ein, der setzt sich einfach zu diesem einfachen Volk, zu den Sündern sogar, und zu den schlimmsten aller Leute. So ein, isst mit denen, lacht mit denen, erzählt mit denen. So ein, weißt du das? Und so kam auch Paulus hier hin. Er kam nicht an mit so Glanz und Gloria, so schwebend, ne? So wie unser Papst, so ein, der einer der wichtigsten Männer der Welt ist, sagt er, und glaubt er, so ein, der einzigste Vermittler zwischen Mensch und Gott, und er kommt in sein Golfmobil, ne? So ein, wird angebetet und will angebetet werden, sitzt auf einem Thron und regiert, ist verbündet mit dem Staat. Es geht um Macht, es geht um Geld und Korruption auf Kosten der Menschen des Evangeliums. Das braucht man nicht leise schweigen, so. Ist halt so. Aber Paulus sagt hier, so seid ihr nicht kommen. Er sagt später noch, seid unsere Nachahmer. So, hier kommt der Apostel selber, und so, aber er kommt nicht irgendwie mit Autorität, so ein, guckt, wer ich bin Apostel, so, macht mir ein schönes Bett, macht mir ein schönes Essen und dann werde ich euch von Jesus erzählen. So, sondern er kommt und er schuftet und er arbeitet. Ja. So wie Jesus uns das gelehrt hat, der Größte soll der Kleinste sein. So, und wenn du hier der Größte sein willst und Glanz und Gloria willst und für dich in Anspruch nimmst und einen Namen, so, vielleicht kriegst du das auch von mir, so, aber im Himmel wirst du einer der Kleinsten sein. Ja. Und auch das ist wichtig. Warum? Weil mein Ego ja immer mitlebt. Und ganz ehrlich, ich mag das, wenn ich irgendwo hinkomme und die Leute haben von mir gehört. Oder ich kriege eine E-Mail von irgendwo in der Welt, so ein, wo steht so, danke für deine Predigten, die erbauen mich so. Ich habe hier einfach keinen Gottesdienst, wo das ist. So ein, Gott redet durch dich da und segnet uns hier. So ein, ne, Ego. So ein, oder ich werde eingeladen, darf auf der Pastorenkonferenz predigen. Ego. Ne? Weil ich hätte auch gern so einen schönen, schicken Golfwagen und würde so winken. Hi. Ne? Gott segne dich. Gott segne dich. Hier, küss mal. So ein, ne? Wer will das nicht? Wir Menschen sind so. Wir wollen gern jemand sein, selbst wenn wir uns dagegen wehren. Ne? So ein, und du kannst doch sehen, auch bei den alternativen Leuten, wir alle leben nur für uns selbst. Selbst die, die sagen, ich gebe alles auf, keine Technik, keine Energie, die preisen sich da trotzdem, weil sie im Dreck sitzen und von Eiern leben oder von Körnern. So ein, ne? Und sind ganz stolz drauf. So, dass es jeden auf die Nase reiben müssen, wie toll sie doch sind, wie wenig sie leben. So, und wie wenig sie die Natur ausnutzen und so. Das müssen sie jedem erzählen. Warum? Das ist Ego. Ne? So, jeder von uns will angebetet werden. Der sich nicht anbetet, ist der im Stillen und Verborgenen für das lebt, wovon er überzeugt ist. Ohne dafür überhaupt Ruhm zu kriegen. Ne? Demut ist immer besser. So ein aufgebläht sein. Na, du weißt ja, wie es ist, wenn ein Luftballon aufbläst und loslässt. Und ich bin froh, dass Gott loslässt. Immer wieder in unserem Leben, ne? Wenn wir uns zu groß machen. Er lässt los und wir so schweben durch den Raum, klatschen in die Wand. Ne? Und liegen da und beten einfach nur, ja, ich bin einfach nichts, ich bin Luft. So ein, und dann erhebt er uns so ein, und wir laufen wieder sicher. Ne? Wer zu fett ist, kann nicht auf diesen schmalen Weg gehen. Der eckt an. Du bleibst stecken. Ne? Und deswegen ist es gut, dass Gott Luft rauslässt. So ein, ne? Chuck Smith, der schon eine Weile tot ist, hatte einen echt tollen Spruch. Der wird mich auch mein Leben lang begleiten. Ne? Er hat gesagt, mir ist total egal. Und hey, bei ihm waren 100.000 Menschen, die auf ihn aufgesehen haben. Der Mann hat wirklich groß getan. Gott hat ihn benutzt als ein Werkzeug, als Erweckung. Ne? Und der Mann kann sich aus, auch mit Geistesgaben. Der hat viele Wunder und krasse Taten gesehen. Gott ist so ein, hat zigtausende getauft und zugeguckt, wie sie reifen. So ein, ne? Und dieser Mann meinte, hey, mir ist total egal, wie hoch jemand springen kann im Heiligen Geist, ne, wenn der Geist auf ihn kommt. So, und was mir wichtig ist, ist, wie gerade kann er laufen, wenn er wieder auf den Boden kommt. Ne? So, und das ist es so. Wir können noch so viel anstreben in dieser Höhe, in dieser Kraft Gottes, in dieser Macht, was gut ist. Wir sollen ja nach dem Größten streben, aber viel wichtiger ist es, wie gerade laufen wir im Heiligen Geist hier. Und hier unten auf dem Boden in der Welt findet man die Schlacht statt, nicht im Himmel. Wir sind immer noch in der Welt, auch wenn wir nicht mehr von der Welt sind. Und hier unten müssen wir klarkommen. Wir sind die Vorbilder, sagt Jesus. Wir sind die, die vorangehen, die Verkündiger des Lichts und der Wahrheit. Wir sind die, die auf dem schmalen Weg schon sind und die alle aus dem breiten Weg einladen, auch zu uns zu kommen. Und damals, als ich auf dem breiten Weg gegangen bin, gottlos, so habe ich dann immer mehr Christen im Nachhinein, wurde mir das klar, kennengelernt. So, ne, und so, und die haben mich eingeladen, auf diesen schmalen Weg zu kommen, jeder auf seine Art. Ne? Aber das, was ich dort gesehen habe in ihrem Leben und an ihnen, das hat mich nicht dazu bewogen, rüberzukommen. Warum? Ich habe ja die Liebe und die Wahrheit gesucht, aber mir hat es niemand wirklich klar erzählt. So, und das, was ich da gesehen habe, war auch nur ein Leben in der Welt. So, ne? Eine Illusion oder eine Täuschung. So ein nicht echtes. So wie ich in Religionen gesucht habe. So, um Antworten zu bekommen, ich habe ja gesucht. Ich wusste ja, und bei mir hat es Klick gemacht, irgendwie stimmt was in diesem Weltbild, das meine Eltern und der Staat mir geben, stimmt nicht. Das erfüllt nicht, das ist nicht der Sinn des Lebens, das kann nicht sein. Ne? Ich bin ja rausgekommen schon in meinen Gedanken und wusste, mir war klar, irgendwas stimmt nicht. Und ich war bereit, auf die Suche zu gehen, weil ich wissen wollte, was stimmt denn, was ist der Sinn? Ne? Und dann gucke ich in den Religionen rum und da ist alles nur Heuchelei und Täuschung. Da ist nichts Lebendiges, nichts, was wirklich mir Kraft und Leben geschenkt hatte. So ein, ne? Nur wenn ich dafür was tue, ja, dann ist der Gott lebendig oder kann mir helfen. So ein, ne? Aber ohne mein Zutun ist da nichts, was mir hilft. So ein, ne? Bis ich einen Christen getroffen habe, der wirklich klar die Antworten gegeben habe, ob es mir gefallen oder nicht. Und mir hat es gefallen, außer das mit dem Zehnten. So, und da dachte ich dann, oh Gott, nee, ist doch eine Sekte. Ja, bis sie mir gesagt haben, ja, du musst keinen Zehnten geben. Das ist, kannst du, wenn du willst. Ja, kannst du auch mehr geben. So, nee, kannst du weniger geben, wenn du willst, oder gar nicht. So ein Gott liebt einen freudigen Geber. Ne? Aber jeder Mensch hat doch das verdient, die Chance zu bekommen, sich wirklich klar zu entscheiden. So, und das Schlimme ist, wenn wir Christen der Grund sind, warum sich nicht klar entscheiden können. Ne? Wenn Gott in Träumen kommen muss, weil kein anderer da die Wahrheit sagt, weil er Angst hat, verfolgt zu werden oder ins Gefängnis zu kommen. Weil die Christen heutzutage sagen, ja, da muss man vorsichtig sein, Kontakte knüpfen. So ein Paulus hier, der wusste, was ihn erwartet. So ein, die gingen einfach dorthin und wurden dann halt verprügelt und misshandelt oder getötet und sind halt wieder aufgestanden in die nächste Stadt. So ein, Die hat nicht so viel Angst wie wir Menschen heute. Ich will Verfolgung nicht. Die Bibel vermittelt mir ein ganz anderes Bild. Da ist irgendwie eine Freude in dieser Zerbrochenheit. Und Paulus sagt, wandelt in meinem Wegen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Was sollen sie mir denn tun? Das Schlimmste ist, das Beste, was ihm passieren kann, dass Gott zulässt, dass sie mich umbringen. Dann bin ich schneller bei ihm. Denn Leben ist für mich Gewinn. Tod ist für mich Gewinn. Oder Leben. Ne? Das Einzige, was ich finde, was noch schlimmer ist, als Menschen gefallen zu wollen oder zu müssen, ist, sich selbst gefallen zu wollen. So für sich selbst so nur das Ich hochzubringen. Dieser Egoismus, diese Selbstsucht und Selbstliebe, dieses Selbstverherrlichen, dieses Ich, was im Endeffekt nur Habsucht ist. Das stillt das Evangelium. Deswegen ist es hier ein cooler Text und eine gute Erinnerung einfach es geht nicht darum, es mir geht. Und du siehst es ja, Paulus und die Leute hier, die hatten trotzdem Freude, sagt er. Lobpreis in der Dunkelheit der Zelle. Und haben aber auch Wunder gesehen. Mir ist letztens bei dem einen Typen mir aufgefallen, das hat Gott halt echt benutzt, um mich da zu waschen wieder im Kopf. Hier zu Lancelot, ne, der seine Phasen hat und da redet er wie Shakespeare oder so, ne? Also der Typ hat einen Knall halt, aber ist auf der Suche. Ne, und du hast dann gesagt, naja, die Leute, die hinter seinem Rücken über ihn reden, entweder sind total fasziniert oder denken, der hat fatalen einen Dachschaden. Ne? Und ich dachte so, was denken die wohl über mich? Und ich will nicht, dass die denken, oh, der coole Pastor oder so. Ne? Oder ein netter Typ. Oder ein dummer Typ, auch nur wegen meinem Charakter halt. Ne? Sondern ich will auch, dass die. Dann sollen sie mich hassen und meiden und denken, ich bin ein Knall- und Sektenführer, so ist mir egal, dann soll es mir egal sein. Ne? Aber ich weiß, dann ist trotzdem noch, wenn auch eine kleinere, aber eine Gruppe da, die halt sagt, da ist was und das stimmt. Das interessiert mich und ich will mehr von. Ne? An mir liegt's, welches Statement kommt. Und das, was mich hindert, ist halt, bin ich. Ne? Ich mache mir da jetzt, strafe mich deswegen jetzt nicht oder sonst was, oder geißel mich, ich weiß, das ist eine Sache, wo Gott gerade meißelt und arbeitet und ist gut. Ja, aber ich sehne mich danach, würdevoll zu sein vor Christus und den anderen. Vers 6. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Tolles Bild, oder? Anstatt so unnahbar zu sein, so wie es die großen heiligen Männer für mich sind, an die ich nie rankommen würde, ne? Selbst wenn ich in ihre Kirchen gehe, so hätten sie auftreten können, ne? So wie es manche große christliche Führer in Anführungsstrichen tun, ne? Die im Grunde schon von Christen angebetet werden, so weil sie ja so heilig sind, so mächtig, ob Petrus hier kam ganz anders in die Gemeinde. Er hat gesagt, wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder in den Arm nimmt. Ich müsste darüber nachdenken. Eine stillende Mutter, ne? Alles dreht sich doch nur ums Säugling. Eine stillende Mutter lässt alles stehen und liegen, sobald der Säugling Milch braucht oder Nähe braucht oder Wärme oder Schutz. Stillende Mütter, ob in der Natur, in der Tierwelt oder bei den Menschen, sind aggressiv. Bestien, wenn irgendjemand seinem Kind irgendwas antun will. Ja. Immer gucken, kann irgendwas passieren, steht hier irgendwas rum, was mein Kind verletzen oder schaden könnte. Ja. Sind noch alle Türen zu? Kann man da irgendwas, muss man da bauen, damit das Kind nicht daraus kann? Ja. Gucken, draußen, ob dass irgendwelche Gefahr droht dem Kind so, irgendwelche Leute so, ne? Immer mit einem Auge aufs Kind, während sie mit dem anderen Auge mit der Person reden. So ein, also eine stillende Mutter dreht sich komplett nur um das Säugling. So ein, ist sich selbst tot, lebt die Agape-Liebe für diesen eigenen kleinen Körper. Jedenfalls eine gute Mutter. So ein, so sagt Paulus, so war ich hier. Ich bin hierher gekommen, habe euch gehalten, ernährt, geguckt, dass alles stimmt, dass sauber ist, habe nach dem Feind gesucht. Ich habe euch beschützt, ich habe euch getragen und gehalten und ich habe euer Leben aufgeräumt, so, so dass ihr sicher seid und gerade seid. Ich habe ein Herz für euch, ich liebe euch, ich habe euch lieb. So, ihr konntet mir nah sein. So, und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Und er war echt und ehrlich. Und er hat nicht nur die Theologie gebracht und die gute Nachricht von Christus, hat nicht nur von jemand anderem erzählt, sondern hat auch von sich selbst erzählt. Hat sich selbst lebendig und laut gemacht in der Gruppe. Und wir wissen, je mehr wir reden, desto mehr Torheit kommt raus. Und je mehr wir von uns preisgeben, desto mehr sind wir angreifbar und verletzlich. Ich kenne Christen, die unnahbar sind, die nichts von sich preisgeben. Ich kenne die gar nicht. Ich weiß, was sie glauben, wovon sie überzeugt sind, wofür sie kämpfen und eintreten, so ein, was sie Gutes tun, ne? Aber ich kenne nichts von ihnen persönlich, so, und sie sind einfach nur eine Illusion, ne? Nur eine Person mit dem großen Pappbild von Jesus, wo sie sich hinter verstecken, so, ne? Das sind, solchen Leuten kann man nicht vertrauen, aber man kann sie auch nicht verletzen. Das ist einfach nur Menschenfurcht und Angst. Oder Ego und Stolz. So, damit bloß niemand sieht, wer ich wirklich bin. Aber Paulus war anders. Er hat von seinem Leben auch preisgegeben. Er hat das Evangelium lebendig gemacht und praktisch. Hat gezeigt, guck, hier bin ich so ein schwacher Sack, aber Jesus hat mir geholfen. So bin ich rausgekommen. Kannst du denn genauso machen jetzt in deiner Situation? Oder hier bin ich komme einfach nicht klar mit der Sünde. Ich tue, Franz, ich tue genau das, was ich nicht tun will. Ich verstehe es nicht. Ja, mir geht's genauso, Paulus. So ein, ja, wer kann mir Schwachen denn helfen? Na, Jesus. Stimmt, Jesus. Er war echt in der Gemeinde Gottes. So ein, war ein Mensch. So ein, und hat an sich praktisch gezeigt, dass es gut ist, Christus nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Dass es wirklich Leben verändert und wirklich einem aus jeder Scheiße rauszieht. Dass immer Hoffnung da ist für den, der auf Gott vertraut. So ein, und vielleicht kennst du die Gemeinden, wo die sich nicht trauen, echt zu sein, so ein, ne? Sondern alle sind in, naja, hinter ihrem Pappschild, ne? Wo ein Christ drauf ist. So perfekte Barbie-Christ oder Ken-Christ. Ne? So ein, und du kommst da rein und eigentlich es fühlt sich an wie Zombie, kalt, es ist einfach tot, es ist einfach nur eine Illusion, so, ne? Und du kommst dir immer gerichtet vor, zu klein und so, ohne Heiligkeit, so, ne? Wir haben euch nicht nur das Evangelium gezeigt, sondern auch unser Leben, weil wir euch lieb haben. Und da bin ich froh. Für mich war das irgendwann mal so eine Erleuchtung. Gott liebt mich. Und das ist echt mächtig. Aber für mich war es dann krass zu realisieren, Gott liebt mich aber nicht nur, sondern Gott hat mich auch lieb. Er mag mich auch. Er will mit mir auch zusammen sein. Er will nicht nur alles tun, damit es mir gut geht, sondern er ist mittendrin. Ich bin gern gesehen. Und willkommen in seinem Arm, so, weil er mich lieb hat. Und jeden seiner Kinder hat er lieb, weil er Papa ist. Und nicht nur Vater. Weil er eine stillende Mutter ist. So, und die Nähe gibt und die Wärme, die wir auch brauchen, und unsere Seele braucht. Wir sind Menschen, wir sind so schwach und so sensibel und so zerbrechlich. So ein, selbst der härteste Mann oder die härteste Frau, so ein, nur die unnahbar ist, ist doch innerlich so zerbrochen, dass sie sich einfach nur nach Wärme sehnt. Wir brauchen das, auch das. Selbst die ältesten Menschen, die ich gesehen habe, so ein, wenn die erreicht werden mit Jesus, so ein, und merken, Gott ist wirklich da und ich bin geliebt, so sind zerbrochen und fangen an zu heulen wie Babys. Und wenn ich alte Christen sehe, wenn die anfangen, über Jesus zu schwärmen, wenn sie wirklich ihm nachfolgen und verändert sind in seinem Bild, so ein, selbst die haben Tränen in den Augen, wenn sie über das Evangelium reden, immer wieder. Ne? So ein, Gott möchte alles haben, auch unsere Seele, unsere Leidenschaft. So ein, erinnert ihr euch, ja, Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Nicht nur, dass sie total verprügelt sind und angefeindet und sich selber Feinde machen, aber auch Freunde, so ein, sondern die ackern auch noch die ganze Zeit dafür. Ne? Um irgendwie zu überleben, um das Evangelium, die Leute dort nicht auszunutzen. Und die wurden viel ausgenutzt. Ne? Diese Wanderprediger, die da rum sind. So ein, und hier dieses listigen Betrug und verblümte Habsucht das Evangelium verkündet haben, ne? Um ihren eigenen Bauch zu sättigen. So ein, ne? Paulus sagt, ich mache das nicht. Ihr könnt mir nichts vorwerfen. So hat auch Gott mich gelehrt. So ein, ne? Und ich lebe zwar von Spenden, so ein, aber keiner weiß, wann ich was brauche und was ich brauche. Ich nehme nichts von hier. So ein, ich habe mich vor euch nicht zu rechtfertigen. Ich bin nur hier, um allen zu dienen, die hier in diese Räume kommen. Und dafür arbeite ich und tue ich. So ein, ne? Und Gott sorgt. Und das ist eine Freiheit, die man hat, die wirklich für mich Reichtum ist. Weil ich muss mich nie vor niemandem beugen, nur weil ich Angst habe, dass ich da kein Geld kriege oder nicht unterstützt werde. Und ich habe viele Missionare gesehen, die sind zerbrochen oder haben sich gebeugt, so ein, weil die Missionsgesellschaften über ihnen bestimmt haben, was sie zu tun haben. Obwohl sie eine ganz andere Sache auf dem Herzen hatten. Oder die Mission abgebrochen haben, weil nicht genug Geld oder Mitgliederzahlen kommen. So. Oder die in der Welt so viel arbeiten und sich so mühen und so voll sind, und alle einspannen, damit bloß sie alles schaffen, weil sie eine bestimmte, Masse vorweisen müssen, um Geld zu kriegen. So, und die sind echt unter Druck und müssen tun, dass sie hier volles Gehalt bekommen, nicht nur halbes oder Viertel. Ne? So, die müssen zum Teil manchmal auch dann das Evangelium brechen. Ich habe das gesehen auch bei Calvary Chapel. So, sobald du mit dem Staat dort Geld willst und deine Projekte mit unterstützt werden, kommen Auflagen. Du musst auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Und manchmal heißt es auch, bei dieser Konferenz dürft ihr nicht so predigen. Oder bei dieser Jugendfreizeit da draußen, da dürft ihr das und das nicht sagen. So, ne, ansonsten streichen wir euer Geld. So, und schlimm ist es, wenn man dann in der Situation sagt, okay, dann schweigen wir da, weil wir dürfen es ja nicht. Wir können es hinten verblümt machen. So, ne. Paulus sagt hier, ich habe den Druck nicht. Ich bin einfach hier und ich mache das, wozu Gott mich berufen hat und wozu er mich erwählt hat. So, ne. Und dafür muss ich natürlich mehr tun. Mehr arbeiten. So. Ihr selbst seid Zeugen, Vers 10, wir sind gleich fertig. Und auch Gott, wie heilig, gerecht und wie untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Na, da würde ich hier schon einen Lacher bekommen. Ne? Oder jemanden richten, wenn jemand herkommt und sagt, ja, ich bin heilig und ich bin gerecht und untadelig. Ne? Ja, da kommt gleich der Spruch, ne, von Demut hast du auch noch nichts gehört, oder? So ein. Ja. Aber jemand, der ohne schlechten Gewissen ist und der weiß, dass er richtig läuft vor Gott, der kann das sagen. Der kann sagen, ich bin ein Heiliger und ich lebe gerecht und untadlich vor Gott und den Menschen. Ich bin ein gutes Zeugnis. So ein, ne? Aber wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und gegen mein schlechtes Gewissen handle, kann ich das nicht sagen. Weil mein Gewissen mich verurteilt zum Sünder. So. Aber jemand, der von neuem geboren ist und der Heilige Geist ist drinne und der ist sich keiner Schuld bewusst vor Gott, der kann das sagen. Warum nicht? So. Ich kann eh nie als Mensch so heilig sein, wie Jesus selber ist. Aber ich kann als Mensch schon so heilig sein, wie ich sein soll und sein muss. Und dafür muss ich mich aber entscheiden. Und ich sehe mich oft an und uns oft an und auch meine Brüder und Schwestern in anderen Gemeinden. Und ich denke so, Mann, wir sind so eine Weicheier und so eine Wischlappen. Wir sind nur am Rumheulen und sagen, kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Das tut mir weh. Und dann haben wir natürlich die anderen Spackos, die daneben sitzen und uns noch unterstützen, weil sie selber auch nicht sich einen Arsch treten lassen wollen und vorwärts gehen, sondern sagen, ja, ich auch nicht. Das ist so. Das wird auch nie wirklich so werden. Ne? Dabei lese ich denn Gottes Wort in letzter Zeit öfters die Stellen, wo Paulus sagt, ich geißel mich, ich habe mich selbst gezüchtigt, um heilig und diszipliniert zu sein. Ich habe mein Fleisch da gezügelt. Oder wo er sagt, und du wirst Sieg haben in der Sache. Und die Sünde hat keine Macht über dich. Und der Satan wird fliehen. So viele Stellen, die halt sagen, aber nee, ich brauche nicht so eine Heulsuse sein. Und mir ist schon klar, ich werde immer wieder fallen, aber das ist ja egal. Darum geht es ja nicht. Aber ich will nicht immer wieder fallen und am Boden krauchen, liegen und mich selbst bemitleiden und bemitleidet werden von meinen Brüdern und meinen Schwestern. Ja. Sondern manchmal heißt es auch, dass ich selbst, wenn ich gerade gepeitscht werde, Gott zu mir sagt so, wenn ich gerade aus dem Knast durch ein Wunder komme, und jetzt gehst du in die nächste Stadt und erzählst denen. Und da wird es nicht besser. Weil da werden sie auch dann fliehen müssen, und kommen aber dann nach Beröa. Die haben viel mehr Herz für Gottes Wort und für die Wahrheit. Vers 11. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Wir sind nicht nur Mutter, sondern wir sind auch hier als Vater. Ja, und als Vater muss man manchmal streng sein und Grenzen setzen und sagen, hey, das läuft bei mir zu Hause ja nicht so. Ne, und wenn das Kind aufmüpfig ist und sagt, aber ich werde so weitermachen, dann ist ein guter Vater, der Grenzen setzt und sagt, so, na dann Tacheles jetzt. Ne, es läuft hier nicht so. Auf der anderen Seite ist aber ein guter Vater auch der, der zwar auch ermahnt, aber der auch ermutigt. So, der was unterstützt und sagt so, hey, das machst du gut. Hey, das ist ein guter Anfang, ein guter Start. Das läuft. Hör nicht auf und mach weiter. Ja. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Heute muss man wirklich was tun für sein Essen, ne? Wir haben euch ernstlich bezeugt, dass ihr so wandeln sollt. Und das ist wie mit meinen Kindern, so ist es auch in meiner Beziehung mit Christus. Auf der einen Seite darf ich mich ausruhen in Christus, und in seinem Wort und in seiner Gemeinschaft und in der Gemeinde, wie ein Säugling sich bei seiner Mutter ausruhen darf, sondern auf der anderen Seite, muss ich aber auch selber irgendwie meinen faulen Arsch hochbewegen und was tun. Kämpfen und mich entscheiden und das Richtige tun, nicht nur das Richtige tun wollen. Und gerade in den Bereichen, wo ich selber es nicht schaffe zu siegen, ist es wichtig, dass ich zu Gott komme und nicht aufgebe, sondern sage, aber das ist die Sache, wo ich jetzt kämpfe. Ich kämpfe dagegen an und ergebe mich dem nicht nur, weil ich mich kraftlos fühle, immer wieder falle, wie Paulus sagt, ich habe euch ernstlich ermahnt, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott gefällt. Und warum ist das so wichtig? Weil wir das Zeugnis sind in der Welt. Und wenn ich mich zufrieden gebe mit einem menschlichen Körper, mit einem menschlichen Äußeren, dann wird die Welt das auch nur sehen und Christus wird so menschlich und weltlich sein, wie ich mich zeige, wie ich ihm präsentiere. Und es ist ja auch klar, ich kann ja nicht davon reden, wie groß und mächtig Christus ist und wie viel Wunder er fähig ist zu tun und so weiter. Und selber glaube ich gar nicht dran, weil ich gar nicht versuche, diesen Weg zu gehen und zu finden. Entweder schäme ich mich für Christus oder ich bin stolz, seinen Namen zu tragen, ihm nachzufolgen. Und ja, irgendwie bete ich für mich gerade, dass Gott nicht aufhört, sondern weitergeht mit mir und mir das noch mehr eröffnet, so, weil ich möchte Wunder sehen, auch wenn mein Leben hart ist und schwer und wehtut. Ich möchte sehen, wie Menschen sich bekehren und das, weil ich ein gutes Zeugnis war und weil ich mein Evangelium ihnen gebracht habe. Nämlich das Evangelium, das Christus mir gegeben hat durch sein Wort. Und das ist echt schwer und das bin ich. Jesus sagt zwar, ich soll mich jeden Tag selber sterben, aber wie soll ich das tun? Ich kann es doch nicht. Ich habe damals schon nicht geschafft, mich selbst umzubringen. Wie könnte ich es jetzt tun? Aber das ist eben das Schöne. Ich suche Christus ernsthaft und irgendwie bringt er mich dazu, abzulegen und das zu leben, was er gibt. Also von daher, lass uns beten und dann essen. Ja, ich danke für dein Wort und ja, auch dafür, dass du mich auch manchmal mahnst einfach und mir sagst du, dass du auch mehr forderst. Ja, und das will ich auch. Ja, ich wollte mich damals nicht mit so einem halben Gott zufrieden geben und ich will es auch jetzt nicht. Ich möchte das ganze Paket und du wirst mir eh nicht mehr geben, als ich tragen kann. Und dafür danke ich dir. Selbst wenn ich es komplett ernst meine und komplett ernst gehe, dann habe ich trotzdem die Last, zu der ich fähig bin. Und ich will mich nicht schämen für dich. Ja, von daher danke, dass du mich da auch ermutigst jetzt, auch hier im Café mit den vielen Leuten, so dass du mich ermutigst, einfach eine klare Botschaft zu bringen, nichts Verblümtes oder so. Mich nicht zu schämen oder zu denken, dann geht alles kaputt und dein Plan funktioniert nicht. Das ist so lächerlich. Ja, und egal, was die Menschen über mich denken, ich möchte, dass sie trotzdem dich kennenlernen dabei. Und wissen, wofür ich überhaupt kämpfe und lebe und arbeite, mich mühe. Ja. Ja, und danke, dass du uns baust und dass es immer weiter vorangeht. Danke, dass du uns nach Hause bringst. Und ich weiß, dass du bald kommst. Ich sehe die Zeit hier und es wird immer krank und kaputter und die großen Kriege nahen immer schneller und ich danke, dass du uns alle hier so gesegnet hast und segnest. Ja, dass du mir Mutter, Vater und Papa zur gleichen Zeit bist, so wie du auch mein Bruder bist und meine Familie, ja auch mein Herr und mein König. Ja, du bist der, der mich gemacht hat. Und alles andere auch. Ja, für mich ist es eine Ehre, mit dir gehen zu dürfen. Ja, Amen.